Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Vor 6 Jahren, der Traditionskonzern Saurer wird verkauft. Heute ist er wieder da.
Der Kauf durch Oerlikon war eigentlich kein industriell motivierter Kauf, sondern ein finanzgetriebener Verkauf. Und zu Oerlikon hat Saurer nie gepasst.
Kaufen und wieder verkaufen. Wir sprechen mit dem Historiker Adrian Knöpfli über die Folgen für die Schweizer Traditionsunternehmen. Vor 20 Jahren, die Schweiz sagte Nein, Norwegen ja, zum EWR.
The European Economic Area Agreement is very practical, very efficient.
Das Abkommen sei praktisch und effizient, sagt eine einflussreiche norwegische Wirtschaftsführerin. Sie und andere erzählen, weshalb sie wieder dem EWR beitreten würden, auch wenn es sie viel kostet. Und dann?
Der grenzüberschreitende internationale Verkehr ist in einem desolaten Zustand.
Mit dem Zug von Zürich nach Mailand, München oder Paris – ein Abenteuer. Verspätungen und Zugausfälle sind an der Tagesordnung, Nachtzüge immer rarer. Weshalb das so ist und in welche Richtung sich der internationale Bahnverkehr bewegt, das hören Sie hier bei uns im Trend. Am Mikrofon Susan Giger. Es war ein heftiger Übernahmekampf vor 6 Jahren um den Aarbonner Traditionskonzern Saurer. Schließlich kaufte die heutige OC Oerlikon das Unternehmen, das bekannt war für seine Textilmaschinen und Lastwagenmotoren. Diese Woche nun verkaufte OC Oerlikon den Teil mit den Naturfasermaschinen, und zwar an die chinesische Investorengruppe Jinjiang. Die neue Saurer besteht nun hauptsächlich aus dem konjunkturabhängigen, zyklischen Geschäft. Hat sie eine Chance alleine? Wohin führen diese Käufe und Verkäufe in der Industrie? Der Historiker Adrian Knöpfli befasst sich seit längerem mit solchen Traditionsunternehmen. Er hat unter anderem das Buch über die 150-jährige Geschichte von Saurer verfasst. Ich habe ihn zuerst gefragt, ob er je damit gerechnet habe, dass er wieder einmal an der Saurer-Geschichte weiterschreiben könnte.
Also als Historiker, der in größeren Zeiträumen arbeitet, rechnet man heute eigentlich mit allem. Saurer war bereits schon einmal am Boden. In den 80er Jahren wurde dann von Tettamanti neu aufgestellt, neu aufgebaut. Und mit dem Verkauf, vielleicht wäre der Name ganz verschwunden. Wobei die Marke Saurer, die hat eigentlich immer weiter bestanden als Spinnmaschinenmarke. Jetzt wird der Unternehmensname wiederbelebt.
Damals, vor 6 Jahren, sagte Oerlikon, Saurer passe optimal zu Oerlikon. Offenbar aber doch nicht, wenn sie nach 6 Jahren wieder verkaufen. War das also ein Fehlkauf?
In meinen Augen hätte der Verkauf nicht sein müssen seinerzeit. Saurer wäre selbst überlebensfähig gewesen und der Verkauf und auch der Kauf durch Oerlikon war eigentlich kein industriell motivierter Kauf, sondern es war ein finanzgetriebener Verkauf. Saurer wurde seinerzeit von Lexi belagert und man hat dann eine Lösung gesucht, um diesem Hedgefonds auszuweichen. Und George Aubert, der ein großer Aktionär damals war, auch verkaufswillig. Und das hat dann zum Übergang an Oerlikon geführt und zu Oerlikon hat Saurer nie gepasst.
Waren das also 6 verlorene Jahre für Saurer?
Ganz so extrem würde ich es nicht sagen, aber es war ein unnötiger Schritt und seinerzeit Oerlikon hat über Synergien erzählt von gemeinsamen riesigen Forschungszentren, von Synergien mit der Oberflächentechnologie, was da alles möglich sei. Es hat eigentlich nichts von alledem stattgefunden. Die Textildivision hat sich selbst irgendwie behaupten müssen und stand ja sehr schnell wieder zur Disposition und immer wenn es wieder ein bisschen besser gelaufen ist, hat Oerlikon gesagt, wir verkaufen nicht und wenn die sehr volatile Textilkonjunktur wieder abgestürzt ist, hat man wieder einen Käufer gesucht.
Käufer ist ein chinesischer Investor. Passt das?
Wenn man das zuspitzt, kann man sagen, der Besitz geht jetzt dorthin, wo das Geschäft in den Textilmaschinen schon lange ist, nämlich in China. Das ist einer der größten Märkte, überhaupt Asien. Und insofern hat das sogar eine gewisse Folgerichtigkeit. Den chinesischen Konzern, den kann ich nicht beurteilen, wie das da hineinpasst.
Nun, im Verwaltungsrat sind aber 4 Europäer. Vor allem Verwaltungsratspräsident ist Heinrich Fischer, der frühere CEO von Saurer. Er selber hat gesagt, für ihn sei das ein sehr emotionaler Moment, dass Saurer wieder eigenständig wird. Ist das jetzt ein Zeichen für diese Traditionsindustrie in der Schweiz?
Was man bezüglich Traditionsindustrie sich daran gewöhnen muss, dass man nicht an diesen großen Namen hängen bleiben darf. Das ist zwar komisch, wenn man das als Historiker sagt, aber es ist so, die große Traditionsindustrie, die hat abgebaut, die wurde aufgeteilt, die wurde verkauft. Und ich denke, die Zukunft, das sind kleine und mittlere Unternehmen, die auf den Weltmärkten auch konkurrenzfähig sind. Wenn ich jetzt da an Winterthur zum Beispiel denke, die Stadler Rail oder dieser Stickmaschinenproduzent in die Eppolzau. Ich denke, das ist die Weiterentwicklung und nicht, dass man sagt, alte traditionsreiche Namen muss man quasi wieder aufrichten und wiederherstellen.
Der Historiker Adrian Knöpfli.
Trend.
Norwegen schlug vor 20 Jahren den Weg ein, den die Schweiz für sich damals verwarf. Den Weg in den europäischen Wirtschaftsraum EWR. Unser EU-Korrespondent war deshalb in Oslo und fragte bei Wirtschaft und Politik nach den Erfahrungen mit dem EWR. Er stellte fest, die Diskussion verläuft ganz anders als in der Schweiz. Urs Bruderer.
Aker baute schon Schiffe, als Norwegen noch ein Land von Bauern und Fischern war. Heute ist Aker ASA ein globalisierter Fischerei-, Öl-, Gas- und Finanzkonzern. Die Tochter Kvaerner baut Ölplattformen. Liv Monika Stubholt sitzt bei Kvaerner in der Konzernleitung.
The business community is perhaps that part of Norway which is most comfortable with regard to EEA.
Die Wirtschaft Norwegens fühlt sich sehr wohl mit dem EWR, sagt sie. Für norwegische Unternehmen ist die EU ein sicheres Geschäftsumfeld und umgekehrt. Wobei Norwegen davon profitiert, dass EU-Unternehmen oft nicht wissen, wie leicht es für sie wäre, im Nicht-EU, aber EWR-Land Norwegen tätig zu sein.
We are seen as a non-member, as we are, and not everyone realizes that in business terms it works just as if we were members.
Ein weiterer Vorteil für Norwegen, es kann als Nicht-EU-Land die für seine Wirtschaft zentralen Sektoren Gas, Erdöl und Fischerei weiterhin zum Teil in Eigenregie gestalten. Deshalb sollte Norwegen einen allfälligen EU-Beitritt sehr genau prüfen, sagt Stubholt.
I would be very cautious in entering into a full membership.
Wer mit natürlichen Ressourcen handelt, verteilt knappe Güter. Ein Geschäft, das sich mit der Ellbogenfreiheit eines Nicht-EU-Mitgliedes wohl besser betreiben lässt. Ein EU-Beitritt könnte Norwegen ziemlich teuer zu stehen kommen, sagt Stubholt.
That would have a substantial price tag for Norway seen as Norway Inc.
Dabei lässt sich Norwegen schon den EWR einiges kosten. Der sieht nämlich vor, dass die Mitglieder einen Beitrag an die EU-Erweiterung leisten. Die Schweiz macht das zwar auch. Im Rahmen der Osthilfe und der sogenannten Kohäsionsmilliarde leistet sie Aufbauhilfe in der Höhe von 200 Millionen Franken jährlich. Das EWR-Mitglied Norwegen leistet 500 Millionen Euro, weit mehr als das Doppelte. Und das, obwohl seine Bevölkerung nur gut halb so groß ist.
It's not a big issue in Norwegian politics, if you compare it to national budget.
Diese Beiträge sind in Norwegen kein Thema, sagt Fredrik Sejerstedt, Professor für Europarecht an der Uni Oslo. Und im Vergleich mit dem gesamten Staatsbudget geht es ja auch nicht um wirklich große Beträge. Die Norweger wissen, dass das Land sich das leisten kann. Sie halten die Hilfe für fair und die Regierung verkauft die Beiträge der eigenen Bevölkerung als ein außenpolitisches Mittel, als ein Investment in gute Beziehungen.
Is that the Norwegian government has been spinning this story and it really is a foreign policy tool.
Auch die größten Gegner der EU und des EWR in Norwegen reden nie vom Geld.
We never use it as an argument. No, because we are more center-left.
Das ist nicht unser Argument, sagt Hemming Olausen, Leiter von Natil EU, einer Organisation mit 23 Angestellten und 27.000 bezahlenden Mitgliedern. Wir stehen politisch Mitte links. Wir sorgen uns um den Sozialstaat, nicht ums Taschengeld.
So we are more concerned about the welfare state than about the private pocket money.
Natil EU hat vor 18 Jahren maßgeblich dazu beigetragen, dass Norwegens Bevölkerung den EU-Beitritt ablehnte. Jetzt kämpft die Organisation gegen den EWR. Norwegen habe sich verändert, sagt Olausen. Es gäbe jetzt Billiglohnarbeiter im Schiffsbau. Es gäbe jetzt Alkoholwerbung am Fernsehen. Alles von Brüssel befohlen.
why in hell shouldn't we decide these matters? Why do we have to have the orders from Brussels to alter Norway?
Warum zum Teufel müssen wir uns von Brüssel Befehle erteilen lassen, sagt Olausen. Warum können wir Norweger nicht selber entscheiden, wie sich Norwegen verändert? Man fühlt sich an einen SVP-Politiker erinnert. Dabei ist Olausen Chef einer außerparlamentarischen linken Organisation. Er könnte sich vorstellen, den EWR aufzulösen.
Resigning the EEA and getting together with Switzerland, Iceland, Liechtenstein and maybe other and negotiate a lighter EEA agreement.
Und dann zusammen mit der Schweiz, Liechtenstein, Island und vielleicht sogar Großbritannien in Brüssel einen neuen EWR-Light aushandeln, sagt Olausen von Natil EU. Realistisch ist das kaum. Nur schon, weil die meisten Norweger den EWR zwar nicht lieben, aber auch nicht aufgeben möchten. Denn sie haben erlebt, wie gut sich das Land im EWR wirtschaftlich entwickeln konnte.
EU-Korrespondent Urs Bruderer war in Oslo. Bis nach Norwegen mit dem Zug, das ist möglich. Viele Strecken aber in Europa sind nicht mehr so stark befahren wie früher. Es gibt Verspätungen, Verbindungen fallen aus. Ist der internationale Bahnverkehr in einer Sackgasse? Antworten dazu gleich nach weiteren wichtigen Meldungen der Woche im Überblick.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Evelyn Kobler.
Die Schweiz und die USA haben ein Abkommen paraffiert zu FATCA. Mit FATCA, dem Foreign Account Tax Compliance Act, wollen die USA künftig sicherstellen, dass alle Auslandkonten von US-Steuerpflichtigen auch besteuert werden. Die hiesigen Finanzinstitute werden entsprechend umfangreiche Daten liefern müssen. Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf wertet das nun paraffierte Abkommen mit den USA dennoch positiv.
Ja, es ist insofern ein Erfolg, als wir jetzt eine Lösung haben, die der Finanzbranche mindestens ermöglicht, wenn das in Kraft gesetzt wird von unserer Seite bis im 2014, ohne Schwierigkeiten weiter ihre Geschäfte tätigen zu können.
Im November waren gut 6.500 Personen mehr als arbeitslos gemeldet als noch im Oktober. Damit kletterte die Arbeitslosenquote auf 3,1%. Der Großteil des Anstiegs ist allerdings auf saisonale Gründe zurückzuführen, etwa darauf, dass im Baugewerbe im Winter die Arbeit vielerorts ruht.
Evelyn Kobler.
Trend, Thema.
Immer schneller, immer häufiger, immer bequemer. In der Schweiz boomt der Bahnverkehr. Das zeigt auch der Fahrplan, der ab diesem Wochenende gültig ist. Über die Grenzen hinaus hapert's aber. Am Freitagabend um 19.27 Uhr hat zum letzten Mal ein Euronight-Zug den Zürcher Hauptbahnhof mit dem Ziel Barcelona verlassen. Verspätungen und Zugausfälle gehören Richtung Italien zur Tagesordnung. Und auch in andere Himmelsrichtungen hinkt der grenzüberschreitende, dem nationalen Bahnverkehr weit hinterher. Und Besserung ist kaum in Sicht. Aus Schweizer Sicht. Klaus Ammann.
Eurocity nach Zug Artgoldau, Bellinzona, Milano Centrale, Abfahrt 7.09 Uhr. Binario 5.
Montagmorgen am Hauptbahnhof Zürich. Das größte Sorgenkind der SBB, der ehemalige Cisalpino, fährt los. Pünktlich. Dass er knapp 4 Stunden später auch pünktlich in Milano ankommt, ist mit Blick auf die Statistik eher unwahrscheinlich. Verspätungen und gar Zugsausfälle sind im Bahnverkehr nach Italien an der Tagesordnung. Doch dies sei nur die Spitze des Eisbergs, sagt Edwin Duttler von ProBahn, der Interessenvertretung der ÖV-Benutzer. Leider gelte grundsätzlich:
Der grenzüberschreitende internationale Verkehr ist in einem desolaten Zustand.
Wer mit der Bahn über die Schweizer Grenze fahre, merke schnell, dass es fast überall happere, sagt Edwin Duttler.
Es happert an den Fahrzeugen, es happert an den Fahrplänen, es happert an der Infrastruktur und dort ganz speziell, gehen Sie nach Chiasso, gehen Sie nach Domodossola, gehen Sie nach Bux, Richtung Feldkirch.
Endet der Grenze seien Schienen in einem Zustand, der nur tiefe Geschwindigkeiten erlaube. Manche Abschnitte seien nach wie vor nicht elektrifiziert und wieder andere Strecken seien nur einspurig ausgebaut. Die SBB selbst malt erwartungsgemäß weniger schwarz. Mediensprecher Reto Scherli.
Es ist ein bisschen ein getrübtes Bild Richtung Süden, aber Richtung Norden und Osten und Westen ist das eigentlich sehr gut. Und im Kundenkontakt spüren wir immer, internationale Bahnreisen, das ist etwas Schönes, die Leute machen das gerne und immer auch mit einem kleinen Abenteuer verbunden.
Aus Lust auf Abenteuer oder noch vielmehr aus ökologischen Gründen reist dieser junge Mann im Eurocity nach Mailand.
Also für uns ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir für so eine Strecke den Zug nehmen.
Andere, wie der junge Mann aus Süditalien oder die ältere Dame, die nach Hause an die ligurische Küste reist, haben schlicht keine andere Wahl als die Bahn.
Ecco la macchina, io dovevo arrivare a Napoli, ci metto una vita.
Io abito a Diano Marina, perciò viaggio lungo in macchina. Troppo faticoso per me.
Nach Napoli oder Diano Marina wäre es zu weit und zu ermüdend mit dem Auto, finden beide. Und Fliegen sei auf diesen Strecken teurer als die Bahnfahrt. Die ökologisch Motivierten und diejenigen, die keine andere Wahl haben, seien jedoch nicht ganz allein im Zug über die Grenze, betont SBB-Mediensprecher Reto Scherli.
Vor allem Richtung Deutschland gibt es sehr viele Geschäftsreisende. Aber natürlich im Gesamtvolumen sind das nicht allzu viele, es hätte noch Platz für einige mehr.
Der Eurocity Richtung Mailand ist an Ferienreisetagen voll besetzt. An diesem Morgen sitzt nur gerade auf jedem vierten Stuhl jemand. Und das, obschon dies einer von zurzeit nur 6 direkten Zügen von Zürich nach Mailand ist. Hauptgrund für das mäßige Angebot und die schlechte Auslastung ist laut Edwin Dudler von ProBahn die Tatsache, dass die Bahnen in den umliegenden Ländern kein Interesse am grenzüberschreitenden Bahnverkehr haben.
Die umliegenden Länder investieren das Geld natürlich in ihre Paradestrecken und nicht in die Strecken Richtung Schweiz. Das ist für sie vernachlässigbar.
Die SBB aber muss die Schweiz ans europäische Hochgeschwindigkeitsnetz anbinden und mit den wichtigsten Metropolen Europas verbinden. Das steht so im Leistungsauftrag des Bundes. Da Schweizerinnen und Schweizer im europäischen Vergleich im Inland weitaus am meisten Kilometer mit der Bahn zurücklegen, neigen sie auch für Reisen ins Ausland eher dazu, die Bahn zu nehmen.
Eurocity nach Zürich Flughafen, Winterthur, St. Gallen, München, Abfahrt, 9.16 Uhr. Plattform 15.
Auch dieser Eurocity ist nur schwach besetzt. Zwei junge Frauen sind auf dem Weg nach Nürnberg. Sie ziehen die Bahn, Auto und Flugzeug vor.
Ja, weil es gemütlicher ist. Und jetzt mit dem Schnee sowieso ist es einfacher.
Zwei Abteile weiter sitzt eine Runde älterer Reisender.
Weil wir alles mit dem Zug machen. Man kann reinsetzen, kann sich auch ausschauen, muss nicht selber fahren.
Alle haben sie auch schon schlechtere Erfahrungen gemacht.
Schon, ja, mit all diesen Verspätungen. Also da hat man immer das Gefühl, man kommt nie an.
Ja, wir sind einmal auf Bremen mit reservierten Plätzen und haben dann halt nicht immer die reservierten Plätze gehabt, wenn der Zug nicht gefahren ist.
Heute wollten eben die meisten Reisenden möglichst schnell und günstig ans Ziel kommen, stellt Reto Scherli von der SBB fest. Die Bahnreise selbst sei für immer weniger Leute das eigentliche Ziel. So erklärt er auch den stetigen Abbau des Angebots an Nachtzügen. Nach Italien fahren schon seit Jahren keine mehr. Der Hotelzug nach Barcelona ist am Freitag zum letzten Mal gefahren.
Vor allem mit den billigen Airlines, da spüren wir schon eine Konkurrenz. Und dazu kommt auch noch die Baustellen, nicht so genaue Planung in den anderen Ländern, plus die Streiks.
Scherli sagt diplomatisch, die SBB hat wenig bis keinen Einfluss auf die Planung und Informationen ihrer ausländischen Partner. Bei besserer internationaler Zusammenarbeit wäre die Bahn gegenüber der Luftfahrt bei bis zu 4-stündigen Reisen durchaus konkurrenzfähig, sind sich ProBahn und SBB einig. Potenzial ist da, fliegen doch fast 20% aller Flugzeuge von Zürich aus in Städte wie Paris, Frankfurt, München, Mailand, die mit der Bahn in 4 Stunden oder weniger zu erreichen sind. Während sich Reto Scherli von der SBB zuversichtlich zeigt, dass unter anderem dank neuen Zügen am Gotthard und dank der NEAT vieles besser wird in den nächsten Jahren, bleibt Kundenvertreter Edwin Dudler skeptisch.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich beschäftige mich jetzt etwa 30 Jahre intensiv mit dem internationalen Verkehr. Ich muss einfach feststellen, mit Ausnahme von Frankreich, wo es wirklich einigermaßen funktioniert, habe ich keine substanziellen Verbesserungen erlebt. Meine Hoffnung ist relativ klein.
Gleis 5, bitte Vorsicht, der Zug fährt ab.
Dies also die Schweizer Sicht zum Stand des internationalen Bahnverkehrs. Wie sieht es Europa? Klar ist, der internationale Bahnverkehr spürt besonders stark die Konkurrenz von der Straße und aus der Luft. Bahnkunden müssen sich ihre Verbindungen meist mühsam selber zusammensuchen. Der Ticketverkauf ist kompliziert, weit davon entfernt von der Qualität nationaler Eisenbahnen. Zudem müsste dringendst in die Infrastruktur investiert werden, damit kürzere Reisezeiten möglich wären. Doch der europäische Binnenmarkt ist beim Bahnverkehr alles andere als eine Realität. Es dominieren zu stark nationale Interessen. Nun will die EU-Kommission einen neuen Anlauf wagen. Die Erfolgsaussichten bleiben klein. Charles Liebherr.
Lyon, Anfangswoche. Der französische Präsident François Hollande und der italienische Premier Mario Monti versprechen den Bau eines neuen Bahntunnels durch die Alpen von Lyon nach Turin. So sollen 1 Million Lastwagen pro Jahr von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Im Kern ein europäisches Projekt, erklärte François Hollande.
Cette liaison est une liaison européenne. La meilleure preuve, c'est que la Commission européenne nous apporte aussi bien sur les études.
Bester Beweis dafür sei die finanzielle Beteiligung der EU an der Planung und am Bau der neuen Hochgeschwindigkeitslinie. Hohe Politiker, fast leere Versprechungen. Denn es gilt zuerst noch einen riesigen Berg Probleme zu beseitigen. Das weiß auch Hollande. Entsprechend vage die Antwort, wie lange die Bauzeit denn sei.
Sur la durée, un certain temps.
Eine bestimmte Zeit, die ausweichende Antwort. Nicht nur dafür gibt es keinen Plan. Auch bei der Finanzierung, bei der Wirtschaftlichkeit der Strecke gibt es erhebliche Fragezeichen. Typisch europäische Verkehrspolitik. 27 Länder, 27 Partikularinteressen, 27 Bahnsysteme. Kaum eine gemeinsame Linie seit Jahren. Obwohl sich eigentlich alle zum gemeinsamen Ziel bekennen. Bis in 25 Jahren will die EU alle Fahrten zwischen 300 und 1000 Kilometer, Menschen oder Güter, auf die Schiene bringen. Nur so kann die EU ihre selbst auferlegten Umweltziele erreichen. Die Realität ist einmal mehr eine andere. Die Straße, der Luftverkehr, gewinnt Marktanteile gegenüber der Bahn. Nichts als logisch, sagt Andreas Schwilling, Bahnexperte beim Beratungsunternehmen Roland Berger in München.
Aus meiner Sicht krankt es im Marktanteil mehr an der Reisegeschwindigkeit, weil da gibt es in Europa leider noch viele Strecken, in denen ich 5 und 6 und mehr Stunden unterwegs bin. Das ist für einzelne Kundengruppen akzeptabel, aber um den Geschäftsreisenden zu bekommen, muss ich höhere Geschwindigkeiten und kürzere Reisedauern erreichen.
Im europäischen Bahnverkehr wird viel zu wenig in den Ausbau der Infrastruktur investiert, weil das Geld fehlt, nicht erst seit der Schuldenkrise, weil private Investoren nicht einsteigen wollen, weil sie nicht verstehen, wohin die Reise im europäischen Bahnverkehr hingeht, weil nicht erkennbar wird, wie die Investitionen mit dem Bahnbetrieb wieder eingefahren werden könnten. Darum brauche es einen besseren rechtlichen Rahmen, erklärte der estnische EU-Verkehrskommissar Siim Kallas ebenfalls diese Woche vor Geschäftsleuten, die einmal mehr debattierten, wie das Malaise im internationalen Bahnverkehr überwunden werden könnte. Wir brauchen mehr Preistransparenz im Bahnverkehr, mehr Berechenbarkeit, was die Nutzung der Verkehrsinfrastruktur kostet. Für die EU-Kommission heißt das klare Trennung zwischen den Verantwortlichkeiten für den Bahnbetrieb und dem eigentlichen Schienennetz. Ein Modell wie in Schweden oder Großbritannien und Abkehr vom Modell der integrierten Bahn, der Deutschen Bahn oder der französischen SNCF, die beides, Betrieb und Infrastruktur, unter einem gemeinsamen Dach planen. Das behindere Wettbewerb, so könne kein Binnenmarkt für den Bahnverkehr entstehen. Bahnexperte Andreas Schwilling ist anderer Meinung.
Es gibt mehrere Länder mit integrierten Bahnsystemen, wo der Zugang für den Wettbewerb gut möglich ist.
Der Regionalverkehr in Deutschland, der Güterverkehr in der Schweiz zeige das eindeutig. Und auch außerhalb Europas erkannten die Bahnexperten von Roland Berger ein besseres Investitionsklima, effizientere Betriebe bei integrierten Bahnsystemen. Die EU-Kommission sei zu sehr fixiert auf Regulierungsfragen, kritisiert darum Schwilling.
Aus unserer Sicht gibt es einfach ein Kernproblem, das den Wettbewerb viel mehr behindert als die Frage, welches Bahnsystem ich habe. Und das ist die Frage der unterschiedlichen technischen Systeme, die wir heute in allen Ländern haben.
27 Länder, 27 Zulassungssysteme für Lok, 27 Sicherheitssysteme, 27 Aufsichtsbehörden. Daran kranke das europäische Bahnsystem. Und das zu ändern, es auf eine gemeinsame europäische Linie zu bringen, dauert Jahrzehnte und kostet gigantisch viel Geld.
Ich meine, es ist einfach die schiere Menge, zum Beispiel an Infrastruktur oder auch an Fahrzeugen, die umzurüsten und zu modernisieren sind, die ein erhebliches Hemmnis ist.
Politiker hören das nicht gerne, aber das ist die Realität. Es braucht noch einmal 30, 40 Jahre, bis nur schon die technischen Hürden verschwinden und ein europäisches Bahnsystem entstehen kann. Und erst dann kann dieses seinen eigentlichen Auftrag erfüllen, Menschen und Güter in Europa mehrheitlich auf der Schiene zu transportieren.
Charles Liebherr. Das war unser Trend-Schwerpunkt zum internationalen Bahnverkehr. Und das war Trend. Uns gibt es wieder in einer Woche. Gleicher Sender, gleiche Zeit oder rund um die Uhr im Internet. trend.deres.ch.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.